Die politische Woche in der EU. Warum die EU plötzlich Handelsabkommen mit Indien und Südamerika abschließt. Letzte Woche hat die EU stolz ein Handelsabkommen mit Indien verkündet und auch das Abkommen mit Südamerika macht Schlagzeilen. Aber warum hat die EU jetzt plötzlich diese Handelsabkommen geschlossen, über die seit Jahrzehnten verhandelt wurde? Von Anti-Spiegel 2. Februar 2026, 10.00 Uhr. Der Bericht des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen jeden Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick sendet, zeigt anschaulich, wie man außerhalb der deutschen Medien auf die Politik der EU und Deutschlands blickt. Aber er öffnet auch immer sehr interessante Blickwinkel auf Ereignisse. So war es auch an diesem Sonntag wieder, weshalb ich seinen Bericht wieder übersetzt habe. Beginn der Übersetzung. Warum europäische Staats- und Regierungschefs nach Indien und China geeilt sind. Diese Woche hat die EU Kiews europäischen Traum begraben. Auf Selenskys Forderung, die Ukraine solle bis zum 1. Januar 2027 in die EU aufgenommen werden, antwortete Bundeskanzler Merz aus Berlin mit einem entschiedenen Nein. Für die Ukraine bedeutet das den Verlust des Sinns des Lebens. Nun müssen die Bandera-Anhänger irgendetwas Neues finden und den Menschen erklären, wozu das alles war und wie es weitergehen soll. Unser Korrespondent berichtet über die Woche in Europa. Nachdem die USA wegen Trumps Zöllen und seiner generell angespannten Beziehungen zu Europa die Futtertrüge verloren haben, sind die europäischen Verbündeten der USA, oder was auch immer sie jetzt sind, auf der Suche nach Futter und Handlungsfähigkeit in alle Welt geeilt. Der britische Premierminister Starmer ist entgegen seinen ewigen Beteuerungen nach China gereist, um Nudeln mit Pilzen zu essen und über Handel zu verhandeln. Er hat 60 Geschäftsleute mitgenommen. Gemessen an den Ergebnissen hätte er nur einen Schotten mitnehmen brauchen, denn er erklärte, wir haben die Zölle auf Whisky halbiert und für Briten die visafreie Einreise nach China erreicht. Im Gegenzug gab Starmer grünes Licht für den Ausbau der chinesischen Botschaft. Der neue Komplex wird neben der Kommunikationsinfrastruktur der City of London und dem Hauptquartier des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 errichtet, worüber sich der Journalist Patrick Christie empörte. Der MI5 sagte, er würde all diese Kabel verlegen, um sie vor den Chinesen zu schützen. Und jetzt legen wir einfach das Zentrum Londons lahm, damit siehe Starmer Peking die Füße kissen kann. Früher haben sie Washington die Füße gekisst, aber sie müssen ihre Gewohnheiten ändern. Verglichen mit Starmers Erfolgen sind die Erfolge seiner kontinentalen Nachbarn sichtbarer. Wenn man allerdings genauer hinschaut, sind auch diese jedoch ausschließlich äußeren Umständen geschuldet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jubelte in Indien. Wir haben es geschafft. Wir schaffen einen Markt mit 2 Milliarden Menschen. Die EU und Indien haben nun so etwas wie eine Freihandelszone, die, wie immer, Vor- und Nachteile mit sich bringt. Europa gewinnt einen Markt, um überschüssige Agrarprodukte abzusetzen und Hightech-Güter zu verkaufen. Gleichzeitig steigt wegen der 10-mal so hohen Lohnkosten jedoch das Risiko eines Schrumpfens der industriellen Mittelschicht. Die Konzerne profitieren, während kleinere Betriebe, und beispielsweise in Deutschland sind sie das Fundament der Steuereinnahmen, schneller zugrunde gehen. Es ist kein Zufall, dass sich die bereits 2007 begonnenen Verhandlungen fast 20 Jahre hingezogen haben, denn die EU-Kommission hatte zwischenzeitlich das Interesse daran verloren und erst unter Trumps Präsidentschaft kehrte es wieder zurück. Die USA reagierten derweil sehr eifersüchtig auf die Nachricht, da sie Indien als Teil ihrer Einflusssphäre betrachten, was US-Finanzminister Scott DeSanto formulierte. Wir haben Indien 25%ige Zölle für den Kauf von russischem Öl auferlegt. Und raten Sie mal, was ist diese Woche passiert ist. Die Europäer haben ein Handelsabkommen mit Indien unterzeichnet. Russisches Öl geht nach Indien, die Erdölprodukte werden exportiert und die Europäer kaufen diese Erdölprodukte. Sie finanzieren einen Krieg gegen sich selbst. Die Situation schreit förmlich nach neuen Zöllen, obwohl die Vorwürfe Washingtons gegen die EU in Wahrheit nur teilweise gerechtfertigt sind. In dem verzweifelten Versuch, den Tiefpunkt zu erreichen, zerstört Europa systematisch die Grundlagen seines einstiegigen Wohlstands. Es gibt wirklich sein Bestes. Seit 2026 hat die EU, mit Ausnahme von Ungarn und der Slowakei, den Kauf von russischem Öl und Erdölprodukten vollständig eingestellt. Und diese Woche hat der EU-Rat einen Beschluss gefasst, der russisches flüssiges Gas ab dem 1. Januar 2027 und Pipeline-Gas ab Ende September 2027 verbietet. Das wurde nicht als Sanktion, sondern als Handelsbeschränkung formuliert, die keiner allgemeinen Zustimmung bedurfte. Eine qualifizierte Mehrheit reichte aus. Das heißt, ohne Ungarn und die Slowakei. Dazu sagte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, so ein Bruch mit dem russischen Energiesektor ist Selbstmord. Und das sage nicht nur ich, sondern auch deutsche Wirtschaftswissenschaftler, deutsche Politiker und nun auch andere Politiker der EU. Diese Entscheidung wurde einzig und allein aus Hass auf Russland getroffen. Ich lehne Hass als bestimmendes Merkmal internationaler Beziehungen ab. Und der ungarische Außenminister Péter Szijjártó warnte, Die ungarische Regierung wird beim Europäischen Gerichtshof Klage einreichen und die Aufhebung dieser Verordnung fordern. Sie wurde durch massiven juristischen Betrug erlassen, da ihr Inhalt eine Sanktion darstellt, deren Verhängung einen einstimmigen Beschluss erfordert. Doch was tun, wenn von der Leyen im vergangenen Juli bei einem seltenen Treffen zwischen Trump und der Präsidentin der EU-Kommission eine Verpflichtung zum Kauf von Kohlenwasserstoffen im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA bis Ende 2028 unterzeichnet hat? Diese Verpflichtung wird zu einem Preis erfüllt, der 2 bis 2,5-mal so hoch ist wie der Preis in den USA. Derzeit kosten 1000 Kubikmeter fast 500 US-Dollar, wobei aus den USA mindestens 40% und im Januar dieses Jahres sogar 60% aller LNG-Lieferungen nach Europa kommen. Angesichts des kalten Winters wird die Auslastung der deutschen Gasspeicher auf ein historisches Tief von 36% sinken ließ, dürften die Gaspreise im Sommer alles andere als angenehm ausfallen. Russland zu hassen ist teuer. Sarah Wagenknecht schrieb dazu auf X, die EU besiedelt damit ihren wirtschaftlichen Niedergang und ihre vollständige Abhängigkeit von US-Fracking-Gas. Was das Geheule über Trumps Imperialismus doch für eine Heuchelei. Wer sich selbst zum Wurm macht, sollte nicht klagen, wenn er mit Füßen getreten wird. Und Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD, sagte im Bundestag, die neue einseitige Abhängigkeit von teurem amerikanischem Flüssiggas ist extrem ineffektiv und gefährlich. Die Speicher werden geleert, was eine Gasknappheit mit gravierenden Folgen in Form von Zwangsabschaltungen zur Folge haben könnte. All diese grotesken Widersprüche, falschen Behauptungen und Fantasien führen dazu, dass Deutschland und seine Bundesregierung in der Welt nicht mehr ernst genommen werden. Natürlich sagt das Alice Weidel, die Vorsitzende der AfD, Deutschlands größte Oppositionspartei. Übertreibt sie vielleicht? Kaum. Merz und seine Regierung sind in der Tat etwas seltsam. Nehmen wir zum Beispiel die Aussage von Außenminister Wadefuhl zu den russisch-ukrainischen Verhandlungen. Wir kennen den vollständigen Inhalt dieser Dokumente nicht. Was ich heute über die Verhandlungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten höre und lese, ist Russlands hartnäckiges Beharren auf der entscheidenden Territorialfrage. Und das sagte Merz selbst zu dem Thema. Wir kennen die Vorbereitungen und den Fortschritt dieser Verhandlungen im Detail. Daher sehe ich derzeit keine Notwendigkeit, zusätzliche Verhandlungskanäle mit Moskau zu öffnen. Haben Sie also irgendwo irgendetwas gehört oder kennen Sie es im Detail? Glaubt man der westlichen Presse, dürfte Ersteheres der Wahrheit näher kommen, wenn Unherd schrieb beispielsweise, letzte Woche haben sich die Europäer kurzzeitig Illusionen gemacht, sie könnten Donald Trump die Stirn bieten. Doch dann heulte sie am Wochenende die geopolitische Realität ein, als Diplomaten aus der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi zu Friedensgesprächen zusammenkamen. Die Europäer wurden nicht einmal eingeladen, um im Vorzimmer zu warten. Das ist kaum verwunderlich. Die EU hat eine völlige Gleichgültigkeit gegenüber realistischer Diplomatie demonstriert. Von realistischer Diplomatie kann man kaum sprechen, wenn Merz und Wadefuhl sich nicht einigen können, obwohl sie nur wenige Blocks voneinander entfernt sitzen. Diese Schwäche zeigt sich natürlich im größeren Kontext noch viel deutlicher. Selenskys Rede in Davos, in der er ganz Europa als Waschlappen darstellte, spaltete die Meinungen erneut. Manche, wie der deutsche Verteidigungsminister Pistorius, verstehen ihn und haben Mitleid mit ihm. Da hört man Selenskys Verzweiflung, denn die Europäer könnten noch viel mehr für die Ukraine tun. Und andere, wie der italienische Vizepremier Salvini, sehen das genaue Gegenteil. Wir haben Selenskyj gehört, der nach all dem Geld, nach all den Anstrengungen, nach aller Hilfe immer noch die Frechheit besitzt, sich zu beschweren. Mein Freund, du verlierst den Krieg, du verlierst Menschen, du verlierst Glaubwürdigkeit und Würde. Unterschreibe so schnell wie möglich ein Friedensabkommen. Du musst dich zwischen Niederlage und Vernichtung entscheiden. Tatsächlich herrscht unter den europäischen Staats- und Regierungschefs, deren Meinung tatsächlich Gewicht hat, weitgehend Einigkeit darüber, dass ein EU-Beitritt der Ukraine im Jahr 2027, wie von Selenskyj als Sicherheitsgarantie gefordert, unmöglich ist. Selbst die glühendsten Befürworter Kiews, wie Kanzler Merz, sagen in diesem Punkt ein klares Nein. Ein EU-Beitritt der Ukraine bis zum 1. Januar 2027 ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich. Die Ukraine soll nicht EU-Mitglied sein. Sie soll eine ewige Perspektive auf eine Mitgliedschaft haben. Doch es gibt ein Problem. Um sie an der kurzen Leine zu halten, muss sie finanziert werden und Europas Ressourcen sind begrenzt. Und das nicht nur, weil sie kein Geld haben. Die 90 Milliarden Euro, die sie zusammengekratzt haben, sind zu wenig, aber Deutschland legt noch einmal 15 Milliarden drauf. Das sollte für 2 Jahre Krieg gegen Russland reichen. Aber es wird immer schwieriger, den Wählern den Sinn des Ganzen zu erklären, wenn die Milliarden sich in goldene Toiletten verwandeln. Markus Frohnmeier, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Bundestagsfraktion, beschwerte sich im Bundestag. Jeder Abgeordnete, der sich Deutschland verpflichtet fühlt, sollte an einer Untersuchung interessiert sein. Aber die Regierung tut das nicht. Die Wahrheit ist ganz einfach. AfD-Politiker wissen, was auf dem Reichstag steht. Dort steht nicht der Ukraine, sondern dem deutschen Volk. Es geht um das Geld unserer deutschen Bürger. Die Regierung Merz löst ihre finanziellen Probleme auf Kosten künftiger Steuerzahlergenerationen und häuft dabei hunderte Milliarden Schulden an. Dabei verspricht das Wirtschaftsministerium für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1% und für das nächste Jahr von 1,3%. Das ist die heutige Geschwindigkeit der Lokomotive der europäischen Wirtschaft. Dafür steht das 20. Sanktionspaket gegen Russland in den Startlöchern, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung der Schattenflotte. Und weiteren Sanktionen, wie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, die EU hat Russland heute wegen des Risikos der Geldwäsche auf die schwarze Liste gesetzt. Dies wird Transaktionen mit russischen Banken verlangsamen und verteuern. Egal, wie viele Bücher Kallas liest, sie wird nie mehr können, als immer neue antirussische Initiativen zu verkünden. Das verstehen übrigens alle. Merz' Äußerungen, er halte es nicht für nötig, neue Kanäle mit Moskau zu eröffnen, etwas, das auch Parteigenossen von ihm fordern, sind nicht nur seiner eigenen Unfähigkeit geschuldet, dies zu tun, sondern auch der Erkenntnis, dass niemand über die nötige Erfahrung und Autorität verfügt, um einen Kompromiss zu finden. Es gibt zwar eine Chefin der europäischen Diplomatie, aber sie kümmert sich nicht um Diplomatie. Und da muss man etwas tun, meint der luxemburgische Vizekanzler Xavier Bettel. Wer vertritt Europa? Ich sehe beispielsweise, dass Kaja Kallas während der Verhandlungen mit dem Präsidenten nicht in Washington war. Das ist ihre Aufgabe. Deshalb halte ich es für wichtig, zu prüfen, wie wir die Legitimität der nächsten Europawahlen gewährleisten können, damit der Präsident der EU-Kommission oder des Rates auch in den Augen der Wähler Legitimität genießt. Dabei geht es um die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Ernennung des Vorsitzenden der siegreichen Partei zum Präsidenten der EU-Kommission, wobei für Schlüsselpositionen eine vorgegebene Kandidatenliste existieren soll. Und nicht dieses Katz-und-Maus-Spiel. Der Einzige, der das Amt nach diesem Verfahren bekommen hat, war Jean-Claude Juncker. In allen anderen Fällen wurde jemand europäischer Premierminister, auf den sich die europäischen Staats- und Regierungschefs geeinigt hatten. So war es auch bei Ursula von der Leyen, die ursprünglich Merkel durchgesetzt hat. Im Ergebnis erhielten die Wähler dank persönlicher Sympathien, wobei das wichtigste Auswahlkriterium für von der Leyen ihr kompromissloser Russenhass war und ein System nationaler und geschlechtsspezifischer Quoten schuldiges europäische Diplomatie, die zunächst von Borrell und nun von Kallas für weitere 3,5 Jahre umgesetzt wird. Bettels Idee ist also langfristig angelegt. Und ja, sie mag richtig sein, birgt aber auch Risiken. Was, wenn die Wähler bei den Europawahlen die falsche Partei wählen? EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird oft für ihr fast imperatorenhaftes Auftreten kritisiert und doch zeigt sich gerade jetzt in zentralen Fragen. Von der Finanzierung der Ukraine über Friedensverhandlungen bis hin zu den Versuchen, in Dänemark und Grönland eine Katastrophe abzuwenden. Die Hilflosigkeit der Brüsseler Bürokratie in vollem Umfang. Und jedem ist vollkommen klar, dass die überstürzte Annäherung an Lateinamerika und Asien das Ergebnis von Schwäche ist. Man könnte sogar vermuten, dass die Bedingungen der Freihandelszone zwischen der EU und Indien, wenn sie in den 2000er Jahren statt heute entstanden wäre, für Europa deutlich günstiger gewesen wären. Ende der Übersetzung.